Stellen wir uns einen dunklen, kühlen Abend vor. Wir sitzen draußen auf einer Wiese irgendwo in der weiten Prärie, vielleicht auf einer Kuhweide, vielleicht aber auch hier hinterm Haus, im Garten bei uns auf der Grünfläche. Und vor uns ein schönes, großes Lagerfeuer. Das hat doch was. Das ist doch was. Also ich kann nur von mir persönlich sagen, ich liebe Lagerfeuer. Da kommen Erinnerungen bei mir auf an meine Jugendzeit, wo wir manchmal nächtelang am Lagerfeuer saßen, mit der Klampfe dabei, die Gitarre und gemeinsam gesungen haben und Würstchen gegrillt, Stockbrot gemacht. Ich liebe Lagerfeuer. Wie geht es dir? Kommen da Erinnerungen auf? Es knistert und knackt, die hellen Flammen lodern auf, Funken fliegen umher. Der eine oder andere nimmt sich einen Stab aus dem Feuer und wedelt, und das erzeugt wunderschöne Funkenfiguren im dunklen Nachthimmel. Ich liebe Lagerfeuer. Und immer wenn ich hier die Pfadfinder hinten sehe und Lagerfeuer mache, denke ich, Mensch, ich würde gerne meine Arbeit unterbrechen, einfach runtergehen und mit ans Lagerfeuer gehen. Lagerfeuer sind schön, sie faszinieren, sie ziehen uns in den Bann. Und Peter hat es anfangs schon gesagt, vielen Dank Peter auch für diese Einladung. So ein Feuer ist ein schönes Bild für den Glauben, für unseren Glauben an Gott. Da, wo wir uns auf Gott einlassen, entzündet der Heilige Geist in uns drin so ein Feuer des Glaubens. So wird es uns ja auch beschrieben in der Apostelgeschichte, als die Gemeinde geboren wurde, dort in Jerusalem, in diesem ganz unscheinbaren Haus, wo sich die 12 Apostel versammelt haben und gewartet haben, hier hat Gott ein ganz besonderes Feuer entzündet. Eins, das sich wie ein, im wahrsten Sinne des Wortes, Lauffeuer verbreitet hat. Als der Heilige Geist in Form von Feuerzungen herunterkam und sich auf die Menschen niedergelassen hat. Und es hat sich verbreitet, unaufhaltsam. Bis hierher, 2000 Jahre später, auch nach Rheinbach. Und darüber hinaus in die ganze Welt. Und es breitet sich heute immer noch weiter aus. Täglich entstehen auf der Welt diese kleinen Feuer. Da, wo Menschen Gott kennenlernen und sich auf Gott einlassen, entzündet Gott jeden Tag ein neues, kleines Feuer. Kannst du dich daran erinnern, als dieses Feuer in dir aufgeflammt ist? Als du Gott kennengelernt hast, wie sich das angefühlt hat? Ein Lagerfeuer ist sehr dynamisch. Die Pfadfinder unter uns, die wissen das. Es brennt erst hell und lichterloh, aber mit der Zeit nimmt es mehr und mehr ab, bis irgendwann vielleicht nur noch eine ganz kleine Flamme da ist, ganz am Ende nur noch glühende Kohle und wenn diese Kohle erloschen ist, nur noch Asche. Feuer hat Hunger. Feuer muss gespeist werden, Feuer muss genährt werden. Und wenn man das nicht tut, geht das Feuer irgendwann ganz automatisch aus. Da muss man nichts tun und das Feuer ist irgendwann aus. Zurück bleibt die Glut. Deshalb braucht so ein Lagerfeuer unsere volle Aufmerksamkeit. Wenn wir also wollen, dass das Lagerfeuer die ganze Nacht durchbrennt, dann brauchen wir dort ein Lager mit frischen Holzscheiten, dass wir das Feuer immer wieder neu speisen können. Wenn man es am Leben halten möchte, muss es genährt werden, sonst geht es irgendwann aus. Feuer braucht etwas, was es verschlingen kann. Am besten nimmt man trockenes Holz. Jeder, der schon mal ein Feuer gemacht hat und weiß, nasses Holz, da entsteht so ein Rauch. Rauch ist unangenehm, Rauch sticht in den Augen, Rauch stinkt, es muss trocken sein, dann brennt es am besten. Und so dynamisch ein Feuer, ein Lagerfeuer ist, genauso dynamisch ist auch das Feuer des Glaubens in uns. Es kann lichterloh brennen, es kann uns innerlich tief bewegen, berühren und mitnehmen. Aber wenn es genährt werden will, aber wenn es nicht genährt wird, so rum, wenn es nicht genährt wird, nimmt es mehr und mehr ab, wie so ein ganz normales Lagerfeuer auch. Auch das Feuer des Glaubens in uns braucht unsere ständige Aufmerksamkeit. Es muss gehütet und genährt werden, damit es nicht ausgeht. Und ich frage dich heute Morgen ganz persönlich, wie sieht dein Glaubensfeuer gerade aus? Wie würdest du es beschreiben? brennt es vielleicht hell und lichterloh, da sind Flammen, die lodern empor? Oder ist dein Glaube vielleicht gerade mehr so auf Sparflamme? Vielleicht brennt das Feuer gerade durchschnittlich ganz okay. Oder aber ist da nur noch eine letzte Glut vorhanden, vielleicht sogar nur noch Asche? Liebe Gemeinde, ich erlebe beides in meinem Leben und ich denke, uns allen geht es so. So ein Feuer ist etwas Dynamisches. Es gibt Zeiten, da lodert unser Glaubensfeuer und es gibt Zeiten, da nimmt es mehr ab. Es gibt Zeiten, da wo ich von Gott begeistert bin, wo ich von Gott überzeugt bin, wo ich Leidenschaft für Gott habe. Ich könnte im wahrsten Sinne Berge versetzen, Bäume ausreißen, weil ich von Gott so begeistert bin. Und dann gibt es Zeiten, in denen meine Flamme ganz klein ist, auf Sparflamme, wo mein Glaube irgendwie schwach ist, wo ich vielleicht den Eindruck habe, dass Gott gerade irgendwie ganz, ganz weit weg ist von mir. Diese ganz bekannten Durststrecken. Wir alle erleben sie in unserem Glauben. Sie gehören irgendwie dazu. Und dann sind da auch die Zweifel. Und ich muss ganz offen gestehen, ich frage mich wirklich auch manchmal, ob das alles wirklich so sein kann. Die Sache mit Gott und dem Glauben. Kennt ihr das? Kennt ihr Momente, wo ihr solche Zweifel habt? Wie sieht dein Glaubensfeuer gerade aus? Ist die Flamme klein? Ist da nur noch ein wenig Glut und Asche da? Und es kann so schnell passieren. Man braucht das Auge nur einen Moment, man braucht das Feuer nur einen Moment aus den Augen zu verlieren und dann wird es immer kleiner, immer weniger. Wenn wir nicht darauf achten, hungert es mehr und mehr aus. Vielleicht, weil wir zu beschäftigt sind, keine Zeit haben. Vielleicht, weil wir keine Lust haben. Es kann verschiedene Gründe geben, warum unser Glaubensfeuer irgendwie weniger wird, bis nur noch ein Rest Glut da ist. Aber eins ist sicher, wenn wir dieses Feuer nicht hüten, dann wird es irgendwann ausgehen. Therese von Lisieux sagte einmal, wenn die Glut am Erlöschen ist, sollte man einen Holzscheit nachlegen. Ein ganz einfaches Prinzip. Wenn die Glut am Erlöschen ist, sollte man einen Holzscheit nachlegen. Jeder Pfadfinder weiß das. Wenn das Feuer immer weniger wird, muss das Feuer gespeist werden, man muss frisches Holz drauflegen. Und vielleicht fragst du dich, bezogen auf deinen Glauben, wie geht das? Wie kann ich das machen? Wie kann ich das Feuer meines Glaubens in mir neu entfachen, neu beleben, dass es hell und lichterloh brennt, dass es mich ergreift, dass neue Leidenschaft entsteht, eine neue Begeisterung. Wie bekomme ich neue Liebe für Gott? Hier können wir von Jesus lernen, dem besten Vorbild überhaupt. Er hat uns vorgemacht, wie das geht. Er hat uns gezeigt, wie wir unser Feuer in uns drin hüten und nähren können, wie wir es immer wieder neu entfachen und beleben können. Es gab 12 Männer, die Apostel, und sie hatten das Privileg, Jesus 3 Jahre lang zu begleiten, rund um die Uhr. Ganz ehrlich, ich wäre auch gern dabei gewesen. Ich hätte Jesus zu gerne mal begleitet, nur einen Tag lang, um zu sehen, wie er ist, wie er gelebt hat, was er so getan hat. Aber diese 12 Männer, sie hatten das Privileg, Jesus begleiten zu dürfen, Tag und Nacht. Sie haben gesehen, wie er sich auf seine Predigten vorbereitet hat. Sie haben erlebt, wie er Menschen geheilt und Tote auferweckt hat. Sie waren dabei, als Jesus über das Wasser ging und den Sturm stillte. Ich sage euch, mit Jesus war es nie langweilig. Da war immer was los. Und jeden Tag musste man damit rechnen, dass Jesus wieder irgendetwas Verrücktes machen würde. So war das, wenn man mit Jesus unterwegs war. Und ich bin mir sicher, die Jünger haben sich oft gefragt, wie machst du das, Jesus? Was ist dein Geheimnis? Und stell dir vor, du hättest diesen einen Tag im Leben von Jesus, du wärst dabei gewesen, hättest ihn einen Tag lang begleiten dürfen, Praktikum bei Jesus sozusagen. Du bist dabei und siehst, wie Jesus all diese Dinge an einem Tag tut. Und am Ende des Tages kommt Jesus auf dich zu und sagt, ich gewähre dir einen letzten Wunsch. Ich gewähre dir einen letzten Wunsch, so zum Abschluss deines Praktikums. Welchen Wunsch hättest du? Welche Frage hättest du an Jesus? Welches Anliegen würdest du hier Jesus vorbringen? Ich bin mir sicher, die meisten würden wahrscheinlich fragen, Jesus, verrate mir das Geheimnis, wie man Kranke heilt. Verrate mir doch, wie man Tote auferweckt. Dann gäbe es keine Kranken und Toten mehr auf der Welt. Ich könnte von einem Krankenhaus zum anderen gehen und die Menschen reihenweise heilen. Jesus, verrate mir das Geheimnis. Oder Jesus, zeige mir den Weg zum Weltfrieden. Auf der ganzen Welt Frieden, das wäre doch was. Verrate mir das Geheimnis der Brotvermehrung. Es gäbe keinen Hunger mehr auf der Welt. Oder verrate mir, wie man auf dem Wasser geht. Dann könnte ich über den Rhein gehen, an jeder Stelle des Rheins, einfach drüber hinweg. Ich bräuchte keine Brücken mehr, ich bräuchte keine Fähre mehr, die mich übersetzt. Und ich würde ganz schön die Leute beeindrucken damit. Verrate mir, wie man über das Wasser geht. Andere würden vielleicht fragen, Jesus, zeige mir das Geheimnis, wie man aus Wasser Wein macht. Das wär's doch, oder? Wäre das nicht eine geniale Geschäftsidee? Ich brauche keine Weinberge mehr, um die ich mich aufwendig kümmern muss. Ich nehme einfach Wasser, schwuppsdiwupps, und ich habe den besten Wein der Welt. Das wäre doch was. Ich wäre damit wahrscheinlich in kürzester Zeit der reichste Mann der Welt. Jesus, verrate mir das Geheimnis, wie man aus Wasser Wein macht. Auch die Jünger haben sich gefragt, Jesus, was ist dein Geheimnis? Jeden Tag haben sie die faszinierendsten Dinge miterlebt, gesehen. Aber wie macht er das? Was ist sein Trick? Woher hat er die Kraft dafür? Wieso schafft er es jeden Tag motiviert aufzustehen? Wie schafft er es, dass sein Feuer des Glaubens dauerhaft lichterloh brennt? Wie macht er das? Was ist dein Geheimnis? Und eins ist den Jüngern aufgefallen, als sie Jesus so beobachtet haben. Und das musste sein Geheimnis sein. Jesus hat gebetet. Jesus hat gebetet. Das war sein Geheimnis. Stundenlang, manchmal nächtelang hat er sich zurückgezogen, um zu beten, um mit seinem Vater ganz alleine zu sein. Bevor er gepredigt hat, hat er gebetet. Bevor er seine Jünger berufen hat, hat er gebetet. Bevor er Wunder vollbracht hat, hat er gebetet. Als die Soldaten kamen, um ihn festzunehmen im Garten Gethsemane, lag er auf dem Boden und hat gebetet. Als Christus am Kreuz hing, hat er gebetet. Und jeden Tag haben die Jünger beobachtet, wie Jesus betet. Genau das war sein Geheimnis. Jesus war ein Beter, durch und durch. Und in ihm brannte ein mächtiges Feuer des Glaubens, hell und lichterloh, weil er ein Beter war. Durch das Gebet hat er dieses Feuer gehütet und genährt, indem er ständig mit seinem Vater im Himmel verbunden war, indem er ständig mit ihm geredet hat. Täglich hat er sich zum Gebet zurückgezogen, um sich für seinen Dienst zuzurüsten, um neue Kraft zu tanken. Das war sein Geheimnis. Und irgendwann merkten die Jünger, wow, als sie so Jesus so beobachten, Tag ein, Tag aus, wie er betet, wow, im Gebet liegt eine mächtige Kraft. Das ist sein Geheimnis. Jesus betet und anschließend geht von ihm eine unfassbare Kraft aus. Und deshalb haben die Jünger auch dieses eine Anliegen, als sie einmal zu Jesus gehen und sagen, Jesus, wir haben herausgefunden, was dein Geheimnis ist. Und wir haben nur diesen einen Wunsch. Wir wollen nicht wissen, wie man Kranke heilt oder Tote auferweckt. Herr, lehre uns beten. Lehre uns beten, weil wir herausbekommen haben, dass das dein Geheimnis ist. Verrate uns, wie du betest. Und daraufhin gibt Jesus seinen Jüngern eine Antwort. Und ich möchte diese Antwort einmal aus dem Bericht des Matthäus-Evangeliums lesen. Da lesen wir in Kapitel 6, die Verse 5 bis 8. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Und beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinanderreihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht. Und zwar schon, bevor ihr ihn darum bittet. Liebe Gemeinde, ich betrete heute kein Neuland. Ich bin mir sicher, die meisten von uns haben diese Stelle aus dem Johannesevangelium schon mal gelesen, schon mal gehört, vielleicht auch mal eine Predigt darüber gehört. Ich werde heute also nicht vieles Neues sagen können. Wir haben bereits vieles zum Thema Gebet gehört. Und dennoch wollen wir uns immer wieder mit dem Gebet beschäftigen, weil es zu den absoluten Grundlagen unseres Glaubens gehört. Ohne Gebet geht gar nichts. Und ein Blick in die Bibel reicht aus, um festzustellen, wie wichtig das Thema Gebet ist. Im Alten Testament, bei Jesus, bei den Jüngern, bei den Autoren des Neuen Testaments. Für Jesus war es etwas völlig Selbstverständliches. So selbstverständlich wie Essen, Schlafen und Atmen. Es gehörte untrennbar zum Glauben dazu. Und so sagt er hier auch, wenn ihr betet, nicht falls ihr betet, nach dem Motto, wenn euch irgendwie die Lust überkommt und ihr gerade beten wollt. Nein, wenn ihr betet, es ist für ihn völlig selbstverständlich. Im Gebet wenden wir uns an denjenigen, um den es im Glauben geht. Um Gott. Wenn wir beten, wenden wir uns an Gott, unserem Schöpfer im Himmel. Und Pfarrer Klaus Douglas hat es einmal schön auf den Punkt gebracht, was Gebet ist. Gebet ist das Herz-zu-Herz-Gespräch mit Gott. Gebet ist das Herz-zu-Herz-Gespräch mit Gott. Im Gebet treten wir in Beziehung zu Gott. Und deshalb ist unser Glaube an Gott ohne Gebet nicht denkbar, weil Glaube Beziehung ist. Weil Gebet Beziehung ist. Und mehr noch, Glauben ohne Gebet ist gar nicht möglich. Wir können nicht an Gott glauben, ohne zu beten. Es gehört untrennbar zusammen. Die Bibel kennt keine Begründung für das Gebet. Das fand ich erstaunlich, als ich das gelesen habe. Die Bibel kennt keine Begründung für das Gebet, weil das Gebet selbst so selbstverständlich ist. Die Bibel sagt, dass wir beten sollen. Sie fordert uns dazu auf. Die Bibel beschreibt auch, wie wir beten können. Sie sagt auch etwas darüber aus, wofür wir beten können. Aber sie hat nicht die Frage, warum wir beten sollen. Die Bibel begründet das Gebet nicht. Es wird vorausgesetzt. Es ist völlig selbstverständlich. Und ich habe mich gefragt, in den Vorbereitungen bei mir persönlich, aber auch in Bezug auf unsere Gemeinde hier in der FEG Rheinbach, welchen Stellenwert hat das Gebet bei uns? Ist es so selbstverständlich wie bei Jesus? Oder tun wir uns vielleicht irgendwie schwer damit? Ist die FEG ein Ort des Gebets? Was meinst du? Oder kommt das Gebet irgendwie etwas kurz hier und da? Auch dich persönlich frage ich, wie sieht dein Gebetsleben gerade aus? Ist es vielleicht gerade intensiv, leidenschaftlich, lodern die Flammen hoch? Ist es nicht zu stoppen? Oder ist es vielleicht sogar eher schleppend? Hat es einen festen Platz in deinem Glauben oder eher so eine Randerscheinung? Viele, und das höre ich immer wieder aus den Gesprächen heraus, viele haben mit ihrem Gebetsleben zu kämpfen. Es gibt große Probleme in dem Bereich Gebet. Und ich kenne das auch von mir selber. Ich reihe mich da ein in diejenigen, die Probleme damit haben. Wie oft neigen wir dazu, das Gebet irgendwie zu vernachlässigen? Weil es vieles gibt, was irgendwie wichtiger ist, was gerade dringender ist, weil wir oft keine Zeit dafür haben. Wenn wir keine Zeit haben, sparen wir am Gebet, weil wir es vielleicht einfach vergessen haben. Irgendwie ist es uns aus den Augen verloren gegangen. Aber dabei ist dieses Gebet für unseren Glauben so wichtig, so zentral, so grundlegend. Unser Feuer des Glaubens in uns drin lebt vom Gebet. Wenn wir das Feuer des Glaubens in uns drin hüten und nähren wollen, dann müssen wir auf die Knie gehen und beten. Aber bitte versteht mich nicht falsch, beim Beten geht es nicht um das Gebet selbst. Dieses Missverständnis kann es auch geben. Das Gebet selbst hat überhaupt keine Kraft. Und einige werden jetzt Fragezeichen haben. Das Gebet ist nichts Magisches oder Mystisches. Das Gebet ist auch nicht in der Lage, mein Glaubensfeuer anzuheizen. Ihr Lieben, beim Gebet geht es um denjenigen, zu dem ich bete. Es geht um Gott. Das Gebet ist mächtig, weil Gott mächtig ist. Im Gebet erhalte ich neue Kraft, weil Gott mir diese Kraft gibt und nicht das Gebet selbst. Und durch das Gebet wird mein Glaubensfeuer neu belebt, weil Gott es in mir neu belebt und entfacht und anheizt. Und deshalb bedeutet das Gebet zu vernachlässigen, wusste ich nicht mehr genau, wie ich den Satz zu Ende sprechen soll. Jemand sagte einmal, dem Gebet den zweiten Platz zu geben, heißt, Gott im alltäglichen Leben zweitrangig zu machen. Und das bringt es auf den Punkt. Es bringt die Bedeutung des Gebetes auf den Punkt. Dem Gebet den zweiten Platz zu geben, heißt, Gott im alltäglichen Leben zweitrangig zu machen. Und vielleicht geht es dir gerade so. Vielleicht hast du das Gebet irgendwie vernachlässigt, irgendwie aus dem Blick verloren. Vielleicht hast du dich irgendwie von Gott entfernt. Du selbst kannst es einschätzen. Und du merkst, dein Glaube läuft irgendwie nur noch so auf Sparflamme. Vielleicht ist das Feuer sogar aus. Da ist nur noch eine Restglut, eine Restasche da. Ein kümmerlicher Rest. Aber das Schöne ist, dass wir bei Gott jederzeit willkommen sind. Dass wir jederzeit zu ihm zurückkehren dürfen. Und egal wie dein Glaubensfeuer gerade aussieht, Gott möchte dieses Feuer in dir neu entfachen. Neu beleben. Einen neuen Funken. Und egal wie dein Gebetsleben gerade aussieht, heute möchte Gott die Beziehung zu dir wieder aufnehmen und vertiefen. Du bist herzlich eingeladen. Gott steht da mit offenen Armen, er weist niemanden ab. Bei Gott darfst du neues Feuer für dein Leben bekommen. Zurück zu den Jüngern. Die Jünger haben also diesen einen Wunsch. Herr, lehre uns beten. Zeige uns dein Geheimnis. Verrate uns, wie du betest. Herr, lehre uns beten. Und dieses Anliegen impliziert, dass man beten lernen kann. Ja, dass man sogar beten lernen muss, wenn man in der Beziehung zu Gott leben möchte. Beten ist lernbar. Beten will gelernt sein. Und wie lernt man beten? Es ist ganz einfach und doch so schwer. Man lernt beten, indem man betet. Man lernt beten, indem man betet. Einen anderen Weg gibt es nicht. Man kann sich viel mit Theorie beschäftigen. Man kann sich viel anlesen. Man lernt beten, indem man betet. Es ist genauso, wie wir schwimmen lernen. Wir können uns mit der Theorie beschäftigen, die natürlich wichtig ist. Aber schwimmen lernen wir erst, wenn wir ins Wasser steigen, uns trauen, uns überwinden und anfangen zu schwimmen. Und vielleicht läuft es am Anfang nicht so reibungslos. Auch im Gebetsleben ist das so. Und die Beter unter uns wissen, welche Hürden es manchmal zu überwinden gibt. Welchen Kampf wir manchmal im Herzen haben. Wie wir manchmal ringen und nicht wissen, was wir beten sollen, was wir sagen sollen. Das Gebet ist durchaus nicht einfach. Aber es lohnt sich. Und vor allem ist es wichtig, dran zu bleiben. Dran zu bleiben, denn es geht um die Beziehung zu Gott. Und ich finde die Antwort, die Jesus hier gibt seinen Jüngern, als sie ihn fragen, total überraschend. Die Jünger bitten ihn, Herr, lehre uns beten. Und wir würden uns jetzt vielleicht erwarten oder würden denken, dass Jesus eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt. Dass er ihnen einen genauen Fahrplan gibt, wie die Jünger beten sollen. Aber genau das macht er eben nicht. Und das überrascht mich. Er gibt seinen Jüngern keine Vorschriften, wie sie beten sollen. Es kommt ihm nicht irgendwie auf bestimmte Formen an oder auf bestimmte Zeiten. Er spricht nur von der richtigen Herzenshaltung. Darauf kommt es an. Auf die richtige Herzenshaltung bei dem Gebet. Und diese richtige Herzenshaltung impliziert auch, dass es falsche Haltungen gibt. Und Jesus nennt ja hier auch einige im Text. Etwa wenn man das Gebet als religiöses Pflichtprogramm versteht. Etwas, was ich strichlistenartig abarbeiten muss, weil es irgendwie dazugehört, weil mir jemand gesagt hat, ich muss es tun. Wenn ich nach Vorschrift bete. Oder wenn jemand betet öffentlich, um vor anderen zu glänzen, um zu sagen, schaut her, was für ein toller Typ ich bin. Ich bete, ich bin furchtbar religiös. Auch darauf kommt es beim Gebet nicht an. Jesus bezeichnet das hier als Heuchelei. Es geht auch nicht um viele Worte. Ich muss keine Kurzpredigt und keinen Vortrag beten. Aber was ist die richtige Herzenshaltung? Es ist die Haltung, die sich ganz auf Gott ausrichtet. Und Jesus beschreibt das hier so: Es ist die Haltung, die sich aus dem Blick der Menschen löst und sich unter den Blick Gottes stellt. Das Gebet bedeutet, sich aus dem Blick der Menschen zu lösen und sich unter den Blick Gottes zu stellen. Wir alle leben ständig mit anderen Menschen zusammen. Ständig werden wir beobachtet, ständig schauen uns Leute zu, ständig haben Leute Erwartungen an uns, ständig fragen wir uns, was denkt der andere gerade über mich? Vielleicht haben wir sogar Angst vor anderen Menschen. Menschenfurcht. Jesus sagt hier, wende dich ab innerlich von dem Blick der Menschen und stell dich ganz unter den Blick Gottes. Das ist die richtige Herzenshaltung. Dass ich mich ganz allein auf Gott konzentriere und nicht das, was die Menschen um mich herum über mich denken, über mich sagen, was sie für eine Meinung über mich haben. Jesus beschreibt das hier ganz schön. Der Vater, der ins Verborgene sieht und dich sieht. Gebet bedeutet, sich unter den Blick Gottes zu stellen. Eine der schönsten Definitionen des Gebets, wie ich finde, das ich gefunden habe, lautet: Gebet ist Aufschwung des Herzens. Gebet ist Aufschwung des Herzens. Ich stelle mich unter den Blick Gottes. Ich richte mich ganz auf Gott aus und schwinge mein Herz zu Gott herauf. Das ist Gebet. Ein Herz-zu-Herz-Gespräch mit meinem Schöpfer. Herr, lehre uns beten. Lehre uns beten. Und ich wünsche uns so sehr, dass dieses Anliegen zu unserem Anliegen wird. Zu deinem, zu meinem. Dass dieses Anliegen zum Anliegen der FEG Rheinbach wird. Dass wir dieses Anliegen zu unserem Anliegen in unserem persönlichen Gebetsleben machen. Und heute sind wir eingeladen, in die Schule des Gebets einzutreten. Heute sind wir eingeladen, uns auf diese Reise ins Gebet zu machen. Und ich verspreche, es wird bestimmt keine leichte Reise. Aber es wird eine aufregende Reise. Diese Reise erfordert Disziplin. Sie erfordert Durchhaltevermögen und an manchen Streckenabschnitten ist es auch anstrengend. Manchmal müssen wir Hürden überwinden und es wird auch Rückschläge geben. Aber diese Reise ins Gebet lohnt sich, weil es nämlich dabei um Gott geht. Wir beten, weil es um Gott geht. Und da, wo wir uns auf dieses Gebet einlassen, da bin ich überzeugt, da dürfen wir erleben, jeder Einzelne persönlich, dass Gott dieses Feuer des Glaubens in uns immer wieder neu beleben wird, immer wieder neu entfachen wird, immer wieder neu nähren wird, immer wieder neu einen neuen Holzscheit drauflegen wird. Gott gibt gerne über die Maßen. Er ist nicht geizig. Und er möchte uns zurüsten und im Glauben stärken. Wir brauchen uns ihm dafür nur im Gebet zu begegnen. Gott segne uns dabei. Amen. Ich bete. Herr Jesus, du warst ein Beter. Jeden Tag hast du dich zurückgezogen, um mit deinem Vater zu sprechen. Jeden Tag, wenn du Schwierigkeiten hast, wenn du dich auf irgendwas vorbereitet hast, hast du gebetet. Herr, und darin bist du uns ein Vorbild. Und die Jünger baten dich damals, Herr, lehre uns beten. Zeige uns dein Geheimnis, zeige uns, wie es funktioniert. Und so bitte ich dich für uns heute, Herr, schenk uns dieses tiefe Bedürfnis, diesen Hunger danach. Herr, lehre uns beten. Schenke uns dieses Anliegen und hilf uns, dir neu zu begegnen, da, wo unser Feuer vielleicht auf Sparflamme ist, wo vielleicht nur noch eine Restglut und Asche übrig ist. Ich bitte dich, Herr, dass du es wieder neu in uns entfachst, dass du neue Leidenschaft schenkst und Begeisterung für dich. Danke, dass du uns begegnest und uns ansprichst, so wie wir es brauchen. Herr, lehre uns beten. Amen.